Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Gurdin Vinzenz. Obama in Kairo. Der amerikanische Präsident spricht zur islamischen Welt und ruft auf zu Toleranz auf beiden Seiten. Verdrängen am Jahrestag. 20 Jahre nach dem Massaker auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens verhindert die chinesische Führung jede Kundgebung oder öffentliche Debatte. Rückzieher in Zürich. Die Credit Suisse mag den Harturm so nicht mehr bauen, aber die Stadt will ein viel kleineres Fußballstadion realisieren ohne Einkaufszentrum. Und AHV für die Frau erst mit 65, dafür ein Zustupf für die Frühpension. Das AHV-Reformpaket wäre geschnürt, aber ob es so je abgeschickt wird, ist die andere Frage und Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr. Der amerikanische Präsident Barack Obama hat also in Kairo an der Universität zur Versöhnung zwischen der islamischen Welt und dem Westen aufgerufen. Die gemeinsamen Interessen seien weit stärker als die trennenden Kräfte, sagte er.
To speak the truth as best I can. Humbled by the task before us and firm in my belief that the interests we share as human beings are far more powerful than the forces that drive us apart.
Beide Seiten müssten aufeinander hören, voneinander lernen und den gemeinsamen Grund suchen.
There must be a sustained effort to listen to each other, to learn from each other, to respect one another, and to seek common ground. As the Holy Quran tells us, be conscious of God and speak always the truth.
Der Heilige Koran lehre, gottesfürchtig zu sein und immer die Wahrheit zu sagen, so Obama weiter. Die Rede des amerikanischen Präsidenten war mit Spannung erwartet worden. Sie soll ein neues Kapitel im Dialog aufschlagen zwischen den USA und der islamischen Welt. Die Rede wird von zahlreichen Fernsehstationen in aller Welt live übertragen. Wir gehen später in der Sendung ausführlich auf die Rede von Barack Obama ein. Wir tun das mit unserer Korrespondentin im Nahen Osten. Zuerst jetzt aber Thomas Fuchs. Er hat die anderen wichtigen Nachrichten.
Der Nationalrat muss erneut entscheiden, ob er neben dem höheren Frauenrentenalter auch eine soziale Abfederung der Frühpensionierung will. Der Ständerat hat am Morgen die gesamte 11. HHV-Revision gutgeheißen. Die kleine Parlamentskammer möchte, dass auch jene Leute früher in Pension gehen können, die weniger als 80.000 Franken verdienen. Deren Renten sollen dann, während einer befristeten Zeit, weniger stark gekürzt werden. Die Kosten von jährlich 400 Millionen Franken soll der Bund tragen. Der Ständerat bleibt dabei. Schweizer Soldaten sollen gesetzlich dazu verpflichtet werden, einen WK allenfalls im Ausland zu absolvieren. Der Nationalrat hingegen hat diese Forderung mit einer Mehrheit von SVP und Linken bereits dreimal abgelehnt. Nun suchen die beiden Parlamentskammern in der sogenannten Einigungskonferenz einen Kompromiss. Dem Vorschlag dieser Einigungskonferenz müssen beide Räte zustimmen, sonst ist die Vorlage gescheitert. Die Tandem-Initiativen «Rettet den Schweizer Boden» des Umweltschützers Franz Weber sind im Nationalrat chancenlos geblieben. Mit zwei Volksinitiativen will Webers Stiftung Helvetia Nostra den Zweitwohnungsbau und den Bau landschaftsbelastender Anlagen beschränken. Die Initiativen stießen im Nationalrat zwar auf ein gewisses Verständnis, doch wurden sie als kaum umsetzbar kritisiert. Zudem werde die Souveränität von Kantonen und Gemeinden nicht beachtet. Auch ein Gegenvorschlag der Grünen scheiterte deutlich. Das Zürcher Stadionprojekt im Harturm ist in seiner bisherigen Form gescheitert. Die Grossbank Credit Suisse zieht sich als Bauherrin zurück. Das Projekt sei wegen der Einsprachen und der jahrelangen Verzögerungen bereits veraltet, teilen CS und die Stadt Zürich gemeinsam mit. Nun soll ein anderes, kleineres Stadion gebaut werden. Dieses werde rund 100 Millionen Franken kosten und statt 30.000 noch 20.000 Plätze erhalten. Die sogenannte Mantelnutzung mit Einkaufszentrum wird aufgegeben. An der Finanzierung sollen sich nebst der Stadt und weiteren Investoren auch die beiden Fußballclubs GC und FCZ beteiligen. Die Schweizer Firma Logistep darf im Internet auch weiterhin nach Anbietern von illegalen Musik- und Filmdownloads forschen. Dieses Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht gefällt. Es entschied sich damit gegen den eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, der Logistep aufgefordert hatte, seine Nachforschungen einzustellen. Laut dem Bundesverwaltungsgericht verletzt Logistep zwar Persönlichkeitsrechte. Das Interesse seiner Auftraggeber, Inhaber von Rechten an Musik- und Filmtiteln, überwiege aber. Es könne nicht akzeptiert werden, dass Verletzungen von Urheberrechten stillschweigend hingenommen würden, so das Bundesverwaltungsgericht. Die Rezession treibt immer mehr Schweizer Firmen in den Konkurs. Fast 2000 Unternehmen sind seit Jahresbeginn pleite gegangen. Das sind 50% mehr als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet meldet. Besonders betroffen seien die Finanzbranche, die Unternehmens- und Steuerberater sowie der Export. Und das vor allem in den Kantonen Zug und Tessin. Bei der SBB kommt es zu einem gewichtigen Abgang. Der Chef des Bereichs Personenverkehr, Paul Blumenthal, tritt Ende September aus der Konzernleitung zurück. Blumenthal, der den Bereich Personenverkehr seit 10 Jahren leitet, wird laut der SBB nach gesundheitlichen Problemen selbstständiger Berater. Der 54-Jährige ist nach Infrastrukturchef Hans-Jörg Hess bereits das zweite Mitglied der 7-köpfigen SBB-Konzernleitung, das dieses Jahr zurücktritt. Blumenthal hatte sich vor 3 Jahren als Nachfolger von Konzernchef Benedikt Weibel beworben, unterlag aber dem externen Andreas Meyer.
Die Mittagsinformationen im Rendezvous, es ist 12.37 Uhr. Die Rede von Barack Obama in Kairo, in der islamischen Welt, gerichtet an die islamische Welt, ist noch im Gang. Was hat er gesagt und was wird er tun, fragen wir unsere Nahost-Spezialistin, sobald Barack Obama fertig gesprochen hat. Dann Peking, Platz des himmlischen Friedens, wo vor 20 Jahren das Militär mit Panzern gegen Studenten vorging, ist es heute ruhig.
Die Regierung lässt nichts anbrennen, das heißt, die Sicherheitsmaßnahmen sind extrem. Ich denke, es gab mehrere tausend Touristen und auch mehrere tausend Polizisten auf dem Tiananmen heute Morgen.
Mit Peter Achten, unserem langjährigen Korrespondenten, schauen wir auch zurück auf das, was damals geschah. Und wir fragen, woran es liegt, dass die Studenten von heute nicht wirklich interessiert. Außerdem Rückzieher in Zürich, warum die Credit Suisse ihr Stadionprojekt aufgibt. Spione im Netz, warum das Bundesverwaltungsgericht nichts dagegen hat, wenn verdeckt im Internet nach Piraten gefahndet wird. Und Dauerdebatte über Dauerrevision, warum ist ein Kompromiss bei der AHV so schwierig? Stoff fürs Tagesgespräch mit 2 Politikerinnen und einem Politiker hier um 13 Uhr. Zuerst aber jetzt nochmal Thomas Fuchsert, Börsenzahlen, Wetterprognosen und Verkehrsmeldungen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.430 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 51,49 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,684. Das Wetter. In den Bergen halten sich noch einige dichtere Wolken, sonst scheint meist die Sonne. Gegen Abend sind im Südtessin Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen im Norden 21 und im Süden 27 Grad. Morgen Freitag ist es im Norden zunächst noch teilweise sonnig. Später ziehen dann wie im Süden Wolken auf und bis am Abend fällt vielerorts Regen. Am Samstag ist es bewölkt und windig und zeitweise fällt Regen. Im Süden gibt es Dauerregen. Am Sonntag bleibt es wechselhaft mit Aufhellungen und Regenschauern. Die Temperaturen erreichen in der ganzen Schweiz 15 bis 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.40 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die AHV ist selber schon 61-jährig und seit es sie gibt, ist sie eine Baustelle. Auch jetzt wären wieder Reformen nötig, darüber sind sich Politikerinnen und Politiker von links bis rechts einig. Aber bei der Frage nach dem Wie ist es mit der Einigkeit ganz schnell vorbei. Das wurde am Morgen im Ständerat einmal mehr klar und es wird immer wahrscheinlicher, dass bei der Umgestaltung der AHV das Volk wieder das letzte Wort hat. Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher.
Was der Ständerat in der Debatte über die 11. AHV-Revision beschlossen hat, löst im Nationalrat rechts wie links Unzufriedenheit aus. Für die Linke gehen die Beschlüsse zu wenig weit. Wenn sie ihr Ja geben zu einer Angleichung des Frauenrentenalters an das der Männer und damit zu Einsparungen von jährlich 800 Millionen Franken, dann wollen sie dafür auch etwas haben. Nämlich substanziell spürbare Frühpensionierungen für Menschen, die es sich sonst nicht leisten könnten. Dass der Ständerat mit einer durch 400 Millionen Franken aus der Staatskasse subventionierten, zeitlich befristeten Frühpensionierung für niedrige Einkommen nun einen Schritt in diese Richtung macht, sei zumindest etwas. Hätte der Ständerat nicht gleichzeitig mit dem Mischindex die Rentenhöhe angegriffen? Das berge sozialen Sprengstoff, sagt SP-Nationalrat und Gewerkschafter Paul Rechsteiner.
Der Mischindex ist ja die Größe, die garantiert, dass die Renten regelmäßig der Teuerung angepasst werden und die Renten so berechnet werden, dass sie nicht so tief sind wie in Jahrzehnten zuvor. Dieser Mischindex, diese Formel wird angegriffen vom Ständerat und verschlechtert, was effektiv zu Rentensenkungen führen wird und so gesehen ist das eine inakzeptable Vorlage in dieser Mischung.
Für CVP-Nationalrätin Ruth Humbel aber hat es eine Logik, dass die Renten, wenn nötig, nicht erhöht werden. Schließlich würden auch heute die Löhne nicht mehr einfach so steigen oder ein Teuerungsausgleich beschlossen.
Ich finde es verantwortungslos von den Gewerkschaften in allen Sozialbereichen, sei es bei der AHV oder auch beim PVG, das Referendum zu ergreifen gegen maßvolle Revisionsschritte, die wir vis-à-vis der ganzen demografischen Entwicklung tun müssen.
Das Paket, das der Ständerat geschnürt habe, sei pragmatisch und sollte eigentlich politisch machbar sein, gibt sich CVP-Politikerin Ruth Humbel optimistisch. Doch sie bleibt auch realistisch. Die Ablehnung im Nationalrat sei sehr stark. Das ganze Paket könnte deshalb bereits im Parlament scheitern. Wenn nicht, dürfte es zu einer Volksabstimmung kommen. Diesen Weg fürchtet SVP-Nationalrat Jörg Stahl nicht. Ihm geht das AHV-Paket des Ständerats zu weit. Er will nur das Rentenalter der Frauen erhöhen. Das Volk sei vernünftig und verstehe das.
Ich persönlich stelle fest, dass eigentlich diese Geschlechtergleichstellung nur noch bestritten ist von irgendwelchen altemanzipierten Damen und das ist eigentlich nicht für die Allgemeinheit verbindlich. Also ich glaube, dass das akzeptiert ist, 65-65 und weitere Ausbauschritte sind im Moment nicht angezeigt und wir haben auch nicht die Finanzen dazu.
Und falls nach 10 Jahren Diskussion um die 11. AHV-Revision am Schluss nur ein Nichts resultieren sollte, sei dies ebenso. Mit der 12. AHV-Revision sollen dann grundlegende Veränderungen angepackt werden.
Seit 6 Jahren blockieren Rekurse und Beschwerden in Zürich den Bau des neuen Fußballstadions am Harturm. Jetzt macht die Bauherrin, die Credit Suisse, dem ganzen Hin und Her ein Ende. Sie habe genug vom Streit, lässt die Großbank verlauten und steigt aus. Damit ist der Traum vom großen Stadion mit Shoppingcenter und Restaurants geplatzt. Aus Zürich berichtet Sonja Schmidmeister.
Schluss, Ende, aus. Die Credit Suisse zieht sich aus dem Stadionprojekt zurück. Sie lässt die Pläne für die Fußballarena mit Shoppingcenter fallen, noch bevor der Rechtsstreit definitiv entschieden ist. Nach wie vor sei ungewiss, wie lange das Projekt noch verzögert werden könnte, begründet Markus Graf, bei der CS verantwortlich für die Immobilien, den Schritt.
Ja, wir hatten auch bis heute keine Möglichkeit zu sehen, wenn der letzte Rekurs entschieden ist. Das kann noch einmal 1 bis 2 Jahre dauern. Und da haben wir gesagt, das geht nicht mehr. Wir schließen hier ab und suchen eine neue Lösung.
Schuld am Scheitern sei in diesem Fall nicht das Verbandsbeschwerderecht, sondern die hartnäckige Opposition der Anwohner und Anwohnerinnen, die bisher sämtliche Rechtsmittel ausgeschöpft hätten. Markus Graf räumt aber auch ein, dass das Großprojekt finanziell auf wackligen Füßen stand. Anpassungen und Teuerung haben dazu geführt, dass das Investitionsvolumen inzwischen auf 600 Millionen Franken gestiegen sei, in einer zunehmend schwierigen Zeit.
Das Umfeld ist natürlich für mögliche Investoren nicht besser geworden, also Investoren zu finden, die ein solches großes Stadion mit Mantelnutzung bauen, ist in diesem wirtschaftlichen Umfeld sicher nicht so einfach zu finden.
Auf die Mantelnutzung, das heißt Shoppingcenter, Fitnessclubs und Gastrobetriebe, wird nun verzichtet. Zürich soll stattdessen ein reines Fußballstadion erhalten, eine kleinere Variante mit rund 20.000 Plätzen. Dafür will die Credit Suisse mit einem Landabtausch Hand bieten. Für die Zürcher Fußballclubs sind das verlockende Aussichten. FCZ und Meisterpräsident Ancillo Canepa ist jedenfalls zufrieden, denn beim alten Stadion ist man sich finanziell nicht einig geworden.
Es ist sehr schwierig, also Zürich ist ein hartes Pflaster. Wenn ich Bern oder Basel anschaue, kommen mir manchmal schon die Tränen. Das ist für mich die Hoffnung, mit einem reinen Fußballstadion dann auch 15.000 bis 20.000 Zuschauer im Schnitt zu haben. Und das würde natürlich auch unsere Einnahmenseite, sagen wir mal so, positiv beeinflussen.
So hofft man, dass es mit dem neuen Projekt nun möglichst bald vorwärts geht. Um das Ganze zu finanzieren, will die Stadt eine Volksaktiengesellschaft gründen. Bevor sich die Fußballfans allerdings an einem neuen Stadion im Hardturm beteiligen können, werden sie vorläufig weiter mit dem Letzigrund Vorlieb nehmen müssen.
Den Internetpiraten in der Schweiz geht es an den Kragen. Wer illegal Musik oder Filme im Internet zum Herunterladen anbietet, hat vielleicht schon bald die Polizei im Haus. Das Bundesverwaltungsgericht gibt einer Schweizer Firma grünes Licht, die sich auf die Jagd nach Internetpiraten spezialisiert hat. Alexander Sauter.
Musik oder Filme im Internet zu finden ist nicht schwer. Nur was in Tauschbörsen angeboten wird, ist zwar gratis, aber meist illegal. Zum großen Ärger der Musik- und Filmindustrie gehen jedoch so Millionenbeträge verloren. Die Schweizer Firma Logistep hat eine Methode entwickelt, um in diesen Tauschbörsen die sogenannte IP-Adresse der Anbieter zu sammeln. Die IP-Adresse, vergleichbar mit einem digitalen Fingerabdruck, den jeder Internetbenutzer beim Surfen hinterlässt. Mit dieser Information ist es dann ein leichtes, in einem Strafverfahren die Anbieter zu identifizieren. Dagegen wehrte sich der eidgenössische Datenschützer. Es bestehe keine ausreichende gesetzliche Grundlage, um solche Tauschbörsen zu überwachen. Es werde die Persönlichkeit der Internetnutzer verletzt. Zu einem ganz anderen Schluss kommt nun das Bundesverwaltungsgericht und bläst zum Halali auf die Internetpiraten. Zwar sei das Vorgehen der Firma Logistep durchaus diskutabel, da die Datenbeschaffung heimlich und ohne Wissen der betroffenen Personen erfolge, heißt es im Gerichtsurteil. Aber es würden ja nur Daten von Internetnutzern erfasst, die sich vermutlich strafbar gemacht hätten. Die Musik- und Filmindustrie habe aufgrund der heutigen Gesetze kaum eine andere Möglichkeit, um sich gegen Internetpiraten zu wehren. Mit anderen Worten, wer Illegales im Internet anbietet, muss damit rechnen, zur Verantwortung gezogen zu werden. Das Urteil kann vom eidgenössischen Datenschützer noch vor Bundesgericht weitergezogen werden. Ob er dies tun wird, entscheidet er in den nächsten Tagen.
Eine Armee, die mit voller Gewalt gegen die eigenen Bürger vorgeht und ein Blutbad anrichtet. Diesen schrecklichen Tabubruch beging China auf den Tag genau heute vor 20 Jahren, als das Militär die wochenlangen Proteste der Studentenbewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens niederschlug. Wie viele Menschen starben, ist bis heute nicht klar. Von mehreren hundert bis zu tausenden Toten reichen die Schätzungen. Die westliche Welt reagierte damals schockiert auf das Massaker. Schweizer Radio DRS berichtete heute vor 20 Jahren so.
Die Volksbefreiungsarmee hat in der Nacht und heute mit äußerster Brutalität eingegriffen. Auf dem von Truppen abgeriegelten Tiananmen, dem Platz vor dem Tor des Himmlischen Friedens, wo bis zuletzt etwa 2000 Studenten ausgeharrt haben, sollen sich unbeschreibliche Szenen abgespielt haben. Die offiziellen Medien, mit wenig Information, dafür umso platterer Propaganda, haben die Aktionen der Armee in der Nacht als Sieg des Volkes und als Triumph gegen die Konterrevolution gefeiert.
Die Stimme von Peter Achten, unserem langjährigen Korrespondenten in China. Ich habe Peter Achten am heutigen Jahrestag auf die Geschehnisse von damals angesprochen. Erste Frage an ihn: Dass das Regime am 4. Juni 1989 nach wochenlangen Protesten so brutal einschritt, war das absehbar?
Es war absehbar, nicht zuletzt deshalb, weil auch Deng Xiaoping, der ja letztlich den Schießbefehl gegeben hat, bereits 2 Jahre zuvor bei den ersten Studentenunruhen in der Provinz Anhui gesagt hat, wenn es zu Chaos kommt, dann spielt es keine Rolle,
dann werden wir schießen. Und Deng Xiaoping hat dann damals wie ein alter Kaiser reagiert auf Chaos. Chaos, das war das große Wort. Chaos bedeutet Machtverlust, Chaos bedeutet Hunger für das Volk. Und das wollte Deng Xiaoping verhindern und hat die Armee eingesetzt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Polizei war damals überhaupt nicht vorbereitet. Es gab keine Wasserwerfer, es gab kein Tränengas, es gab keine Gummigeschosse und so weiter, kein Training. Und auch das hat dann letztlich dazu geführt, dass die Armee eingesetzt worden ist.
Wie haben Sie damals das Durchgreifen der Armee ganz konkret erlebt?
Ich war nur wenige hundert Meter von Tiananmen entfernt. Ich habe mich dort 2,5 Tage aufgehalten. Und es waren chaotische Stunden, eben damals, als die Panzer auf dem Tiananmen auffuhren.
Wie schnell wurde denn das ganze Ausmaß klar? Wie schnell wurde klar, dass das Regime so brutal durchgegriffen hat?
Nun, brutal durchgegriffen, das wurde sehr schnell klar. Man hat ja die Panzer gesehen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie Panzer über Menschen gerollt sind und sie zerquetscht haben. Ich habe aber auch gesehen, wie aufgebrachter Mob Soldaten angezündet und aufgeknüpft haben. Also es war ein Riesenchaos. Aber wie viele Tote es gegeben hat, das werden wir sehr wahrscheinlich nie wissen. Es waren sicher mehrere hundert, aber Tausende. Ich denke, das ist weit übertrieben.
Was waren denn die Anliegen der Studenten damals konkret? Waren denn diese Forderungen so radikal?
Die Forderungen waren nicht radikal. Das Ganze hat ja angefangen mit Forderungen nach besseren Studienbedingungen, ist dann aber sehr schnell weitergegangen. Mehr Transparenz der Regierung, Kampf gegen Korruption, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Also das waren die Forderungen und die Studenten wollten durchaus diskutieren. Aber es kam dann eben nicht zu einer Diskussion mit der Partei.
Die Rede ist immer von Studentenprotesten. War das eine Bewegung, die aber auch darüber hinaus weitere Kreise der Bevölkerung in China erfasste?
Ja, weit darüber hinaus, denn die Studenten hatten insofern Glück, als damals war die Wirtschaft überhitzt, es gab eine Hyperinflation, die Korruption war ganz gewaltig und das hatte dann zur Folge, dass die Studenten sehr schnell von Arbeitern, Angestellten, Intellektuellen, Journalisten, ja sogar von Parteikadern und Regierungskadern unterstützt worden sind. Also es war eine sehr, sehr breite Bewegung.
Sagt Peter Achten. Das Massaker von Tiananmen wird vom chinesischen Regime bis heute verdrängt und verschwiegen. Es gab nie auch nur den Ansatz einer Aufarbeitung. Die Folge, eine ganze Generation, die Studenten von heute, hat kaum eine Vorstellung, was vor 20 Jahren wirklich passiert ist. Das zeigt der Bericht von unserem Korrespondenten Urs Morf.
Am Eingang des französischen Kulturzentrums, einer der wenigen Orte, wo man als ausländischer Journalist gegenwärtig in Peking mit Studenten über das Massaker von 1989 reden kann, ohne gleich die ganze Staatssicherheit am Hals zu haben. Eine Studentin sagt, von jenen Ereignissen weiß ich nicht viel. Ich habe weder von meinen Freunden noch im Unterricht je davon gehört. Irgendwie, sagt sie, ahnt sie trotzdem, dass damals etwas geschehen sein muss, aber sie und ihre Freunde redeten ohnehin nur selten über Politik. Ein Student tritt da viel bestimmter auf. Er hat einen Dokumentarfilm über die Niederschlagung der Demokratiebewegung gesehen, will sich aber dazu nicht äußern, das sei eine innere Angelegenheit seines Vaterlandes.
Many people know it, although it's not in the history book.
Viele Leute wissen darüber Bescheid, grinst eine andere Studentin, auch wenn das Thema nicht in den hiesigen Geschichtsbüchern vorkomme. Sie denkt, der 4. Juni 1989 sei etwas Ungutes gewesen, darum wolle die Regierung nicht, dass die heutigen Studenten davon erfahren. Zhang Boshu ist Professor für politische Philosophie. Weil er auch nach 1989 den demokratischen Reformidealen nie abgeschworen hat, steht Zhang in China unter Publikationsverbot. Er veröffentlicht aber immer wieder im Internet regimekritische Aufsätze. Ihn erstaunt der kärgliche Wissensstand der Studenten zum Thema 1989er Massaker überhaupt nicht. Die heutigen unter 30-Jährigen und gar unter 20-Jährigen, die wissen höchstens sehr wenig darüber. Das sei die Folge von weitgehend perfekter politischer und Gedankenkontrolle, sagt Zhang. die ziele darauf ab, dass sich die Leute nur noch für Geschäft und materielle Güter interessierten. Mit Erfolg, sagt Zhang. Statt an Politik und Gemeinwohl seien die heutigen Jungen nur noch an der eigenen Karriere, an besseren Jobs, an mehr Lohn, am Kauf einer eigenen Wohnung mit schöner Einrichtung interessiert. Professor Wang ist im Gegensatz zu Zhang kein Gesellschaftskritiker, sondern arbeitet als Spezialist für Studentenfragen in einem Forschungsinstitut der Regierung. Aber er stimmt Zhangs Einschätzung zu. Die heutigen Studenten seien ganz anders als die Rebellen von 1989. Nicht nur wegen der Gehirnwäsche, sondern auch, weil sie ganz andere Studienbedingungen hätten. So teilte beispielsweise damals der Staat den Studenten nach dem Abschluss ihre Arbeitsplätze zwangsweise zu. Heute dürfen sie diese selber suchen. Die beiden Professoren sind der gleichen Ansicht. Von der heutigen Studentengeneration geht keine Gefahr für die soziale Stabilität aus. Das Regime verspricht mehr Wohlstand und gesellschaftlichen Aufstieg, dafür verhalten sich auch die Studenten wie der Rest der Gesellschaft still. Das Regime kann beruhigt sein.
Die Studenten in China heute, genau 20 Jahre nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Unser Korrespondent Urs Morf hat berichtet. US-Präsident Barack Obama ist in der Krisenregion Nahost unterwegs und er hat Ägypten, Kairo, für seinen ganz großen Auftritt in der Region ausgesucht. Vor 3/4 Stunden hat Obama seine Rede an der Kairoer Universität begonnen, die Rede, in der er für nichts weniger als für eine neue Ära in den Beziehungen der USA zu den arabischen Staaten werben wollte. Die Rede von Barack Obama ist immer noch im Gang. Zugeschaltet ist jetzt unsere Korrespondentin im Nahen Osten, Irin Meyer. Sie hat die Rede sich angehört. Irin Meyer, was sind bis jetzt die zentralen Punkte von Obamas Rede?
Ja, Sie sagen, Obama spricht immer noch, also die zentralen Punkte, die er bis jetzt angetönt hat. Die zentrale Botschaft, muss man wohl sagen, ist, auf der alles gründet, es beginnt ein neues Kapitel zwischen den USA und der arabischen und islamischen Welt. Nach 8 Jahren George Bush wendet Obama das Blatt. Das neue Verhältnis soll getragen werden von gegenseitigem Respekt und gegenseitigen Interessen. Das war oder ist quasi das Fundament dieser Rede. Obama hat sehr viel gesprochen über seinen persönlichen Bezug zum Islam, über die Bedeutung, den Reichtum dieses Glaubens. Er sprach über die Partnerschaft zwischen islamischer Welt und USA. Er hat sehr viel Gewicht gelegt auf die Gemeinsamkeiten, gemeinsame Werte. Dann hat er aufgerufen, die Spannungen direkt anzusprechen. Also das fand ich eine sehr zentrale Aussage, sein Aufruf zur Wahrheit. Man soll einander die Wahrheit zutrauen. Er hat einen Koranvers zitiert, also neue Offenheit, auch dieser neue Stil, eine neue Wende.
Die Spannungen, die Konflikte mit der muslimischen Welt sind ja ein weites Feld. Gab es eine Stelle, wo Obama ganz konkret wurde, ganz deutlich?
Er hat alle Konfliktherde, über alle Konfliktherde gesprochen, sehr eingehend, wahrscheinlich am meisten und deutlichsten ging er auf den israelisch-palästinensischen Konflikt ein. Er hat dort den Siedlungsstopp wiederholt, den er von Israel fordert. Er hat aber auch an die Verantwortung der Araber und der Palästinenser appelliert. Auch hier war auffallend, es gab eigentlich nichts Neues oder konkretere Schritte als bisher, als die man kannte. Aber neu ist eigentlich meines Erachtens, dass er einfach keine Tabus kennt. Er sprach alles an. Er hat über Israel genauso gesprochen wie über die Palästinenser. Er hat über den Irak gesprochen, dort auch Fehler eingeräumt der Amerikaner. In Bezug auf den Iran hat er seinen Traum von einer nuklearfreien Welt skizziert. Und ein sehr interessantes Kapitel, fand ich, ist jetzt gerade im Gang, oder darüber spricht er, über die Demokratie. Und da ist es sehr klar, an wen er sich adressiert, obwohl er natürlich Ägypten und das ägyptische Regime Hosni Mubarak nicht beim Namen nennt, aber hier ist es klar und das merkt man auch am Applaus der Studenten.
Können Sie eine erste Bewertung machen dieser Rede? Denken Sie, Barack Obama hat die hohen Erwartungen, die es an diese Rede zuvor gab, erfüllt?
Ich glaube, solch riesige, fast unrealistische Erwartungen zu erfüllen, ist natürlich sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Und man muss die Rede auch erst einmal wirken lassen. Aber mein erster Eindruck ist, dass er sicher im Ton die Erwartungen erfüllt hat. Obama war nicht arrogant, nicht von oben herab. Er hat einen respektvollen Ton angeschlagen. Das ist sehr, sehr wichtig. Substanziell, glaube ich, hat er nicht so viel Konkretes gesagt, wie sich Einzelne erhofft haben oder gewünscht haben. Was vielleicht auch wichtig ist in Bezug auf die Erwartungen, er hat symbolische Gesten gemacht. Er war vor dem Besuch vor der Rede in der Kairoer Universität in der Moschee, um zu zeigen, wie er den islamischen Glauben achtet. Das sind symbolische Gesten, die vielleicht auch wirken.
Danke für diese ersten Einschätzungen, Irene Meyer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.